ja in der Kirche immer gekommen in den Himmel.
Ja.
Aber in der Bibel lese ich ganz viel, die Erde wird verwandelt werden. Es gibt eine neue Erde.
Richtig.
In Jerusalem, in der Offenbarung, komme ich auf
genau.
die Erde herab.
Das ist ein, da gibt es auch ein Buch dazu, das habe ich mittlerweile aber noch nicht gelesen. Das hat mir auch der Jürgen Heilbauer nahegelegt. Da ist es so, die meisten erwarten, wenn sie sagen, wir kommen in den Himmel, dass es wirklich in den Himmel ist. Das habe ich vorhin gesagt, mit Harfen und so weiter, kriegen sie an die Hände gedrückt oder wie auch immer, leben dann im Himmel. Es ist nicht so, in der Offenbarung steht, wir werden in die Himmel, in die Wolken entrückt, wenn Jesus kommt, aber es geht wieder zurück auf die Erde.
Bitte? Vielleicht dazu eine kleine Ergänzung im 2. Korinther 5. Die ersten drei Verse, dort steht geschrieben, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes Haus in den Himmeln. Toll. In diesem Fall sehnen wir uns, und jetzt kommt es, mit unserer Behausung aus dem Himmel übergleitet zu werden. Insofern wir übergleitet ja nicht nackt befunden werden. Das heißt, Gott hat dieses Haus bereitet, es ist im Himmel und es wird aus dem Himmel herniederkommen. Die Behausung aus dem Himmel, das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel hernieder. Es ist dort vom neuen Himmel und neue Erde die Rede, weil alter Himmel und alte Erde vergangen sind. Also Himmel und Erde vergehen und es gibt eine völlig neue.
Und ihre Städte waren nicht mehr.
Genau. Und dieses neue Jerusalem wird aber eben nicht, es ist jetzt bereitet, es ist im Himmel. Aber es wird aus dem Himmel herniederkommen und dann steht auch geschrieben, schaut die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Das ist das, was eigentlich auch bei dem Garten Eden schon war. Gott hatte Gemeinschaft mit Adam und Eva.
Was wird
deine
Hütte
sein? Nichts. So wie jetzt auch
wahrscheinlich. Stefan, ganz kurz, Stefan wollte noch schön was sagen.
Genau, ich wollte nur noch für mich quasi das Zusammenfassende, jetzt ist ja die Hoffnung viel konkreter. Ja, weil im Himmel, was ist da genau? Das weiß man, eine ganz fremde Sphäre, da Kreis und ne, keine Ahnung. Aber eine neue Erde ist viel konkreter. Das heißt, unsere
genau.
Hoffnung ist auch konkreter.
Genau.
Und deswegen vielleicht auch lebendiger.
Das ist definitiv so, ja. Das habe ich mir bisher bis zu dem Zeitpunkt auch wenig Gedanken gemacht. Die
also,
doch schön.
Ich möchte nur das persönliche Zeugnis geben, dass über die ganzen 30 oder mehr Jahre ich noch nie das Bedürfnis gehabt habe, in den Himmel zu kommen. Ich habe da überhaupt keine Vision. Ich habe immer eine schöne Erde vor Augen und ich habe so eine Sehnsucht danach, auf der neuen Erde hier zu wohnen. Es mag eine Gruppe vielleicht von Auserwählten geben, die im Himmel leben wird. Ja,
ja.
Vielleicht sind es Juden, weiß ich nicht, Auserwählte, 144.000. Aber ich freue mich auf die Erde, ich freue mich auf meine Pflanzen, ich freue mich auf meine Pilze, ich freue mich auf Wasser.
Sehr schön.
Ich habe noch nie einen Blick da oben gemacht.
Das ist gut, ja. Ich weiß, dein Name, ja, du hast dich auch gemeldet gehabt.
Ja, der Stefan hat ja gerade Offenbarung 21 zitiert. Aber es steht da, dass das neue Jerusalem auch aus dem neuen Himmel kommt. Das geht ja los und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und der erste war nicht mehr gebunden. Also, und dann heißt es, ich soll aus dem Himmel herniederkommen, das neue Jerusalem. Da lese ich den Zusammenhang heraus, es kommt aus einem neuen Himmel.
Ja, über die, also wir hatten es letztens auch gelesen, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das zu deuten habe, weil vor der Sintflut wird auch alte Welt genannt. Also, was ich meine, das ist ja auch keine alte Welt. Das ist zwar die alte Welt im Sinne von, es ist erneuert worden, ja, aber ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, ob das, also für mich persönlich, ob das neu geschaffen wird oder nicht.
Es ist ja noch, etwas geschehen, was wir auch nicht vergessen dürfen. Wer wurde aus dem Himmel heruntergeworfen auf die Erde? Wer war das?
Satan.
Also von daher neuer Himmel. Also es wird aufgeräumt, es wird Klarheit geschaffen.
Lieber als Ergänzung vielleicht auch in 2. Korinther 5 steht ja geschrieben, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jetzt stellen wir uns vor, Lukas selbst bekehrt sich oder wird wieder von Neuem geboren, dann gibt es einen neuen Lukas. Und du?
Im Himmel gibt es den.
Genau. Und der kommt irgendwann auf die neue Erde. Was hast du davon? Weil du wirst dann aufgelöst und du hast gar nichts davon. Es geht dann offensichtlich, wenn man jetzt diese Teilung nimmt, nicht um dich, weil du bist vergangen und Gott hat einen neuen Lukas gemacht. Das heißt, du hast nichts davon, aber Gott hat einen neuen Lukas. Aber nicht dich, sondern einen neuen Lukas. Wenn das aber bedeutet, dass du wirklich neu gemacht wirst, dann trifft dieses Wort immer noch zu, dass das Alte vergangen ist, der alte Lukas ist vergangen, der neue Lukas ist im Werden oder ist geworden, wirklich, aus Gott. Aber es betrifft dich. Du bist dieser neue Lukas, der alt war und jetzt völlig neu ist und vom Alten nichts mehr zu finden ist. Das wäre ein Bild für neue Erde, auch neue Himmel. Heißt nicht, dass der Globus nicht mehr existiert, sondern eine völlig neue Ordnung ist und wäre auch meines Erachtens parallel in Daniel 2, der Raum, den Gott dem Nebukadnezar gegeben hat. Dieser Stein, der losmacht, zermalmt alle Königreiche. Es ist nicht mehr eine Spur von ihnen zu finden. Es wird wirklich aufgelöst, da findest du gar nichts mehr davon. Und dieser Stein wird selbst zu einem Berg, der eine Erde bildet, nein, der die Erde ausfüllt. Und das ist das Reich Gottes, das Gott durch seinen Christus auf der Erde ausrichtet, aufrichtet zu seiner Herrlichkeit. So mein Verständnis, man kann es auch anders sagen.
Die Frage. Ja, seid ihr fertig? Ich wollte noch kurz sagen, das Wort Erde wird auch im Sinne von Menschheit verstanden. Mhm. 1. Mose 11, die ganze Erde hatte weiterhin eine Sprache. Damit eine Erde kann ich sprechen, ist klar, es müssen die Menschen sein.
Ja, sinnbildlich, ja.
Also die Frage, die sich Marc stellt, die jetzt eigentlich irgendwie untergegangen ist, weil du es ganz am Anfang mal erwähnt, hat denn Israel heute eine Beziehung oder Deutung für das Reich Gottes oder für unsere Erwartung vom Reich Gottes? Das ist was, was ich einfach kontrovers immer sehe in der Christenheit, kontrovers diskutieren. Ja, wäre für mich doch auch einfach wichtig, die Frage zu beantworten. Und was mir eingefallen ist, einfach hatte vor längerer Zeit mal ein Buch gelesen vom Eliezer Ben Yehuda. Der lebte ungefähr vor 100 Jahren und er hatte so die hebräische Sprache, das war der Schöpfer der neuen hebräischen Sprache. Also wenn er ohne sein Leben und sein Wirken, würde heute niemand auf der Welt Hebräisch sprechen, außer das Althebräisch in der Synagoge. Und man sagt immer, der Zionismus ist eine völlig, also ich habe oft gehört, ist eine völlig gottlose Organisation, Richtung oder Bewegung.
Das hat der Martin mir gestern gesagt.
Ja, das höre ich oft von Gläubigen, dass es gar nichts mit dem Glauben oder mit Gott oder mit der Erwartung zu tun habe. Wobei bei der Erwartung sehe ich das ganz deutlich anders. In dem Buch vom Eliezer, da findest du wirklich auch nichts, dass er jetzt irgendwie sich auf Bibel oder so bezieht. Aber ganz am Ende steht ein Satz drin, den habe ich mir gelb unterstrichen, weil das fand ich erstaunlich. Da steht drin, dass er der Grund oder sein Antrieb, was ihn angetrieben hat, die Vision, war, dass er davon überzeugt war, dass Gott Israel noch einmal gebrauchen wird für das Gericht dieser Welt, dass deshalb Israel wiederhergestellt wird. Was denkt er darüber?
Also ich persönlich glaube, dass Israel noch wichtig wird.
Ich glaube das auch sehr. Viel mehr als wir es erkennen. Auch das Jesaja-Wort, dass am Ende der Tage der Berg des Herrn, da hat ein junger Pastor in unserer Gemeinde einmal gesagt, lächerlich, soll denn der Zion höher sein als der Mount Everest, und hat das ins Lächerliche gezogen, habe ich ihm nach dem Gottesdienst gesagt, lieber Freund, du musst einmal sehen, was damit gemeint ist. Es wird nichts, dieses Volk und das, was Gott in sie hineingelegt hat. Johannes Gerloff hat vor kurzem in einer Botschaft gelehrt, richtig übersetzt heißt es, dass Abraham, also Gott hat Abraham angesprochen und er ging mit ihm. Und dieses Gehen Abrahams mit Gott ist noch nicht zu Ende. Und da drin liegt die Berufung und Gott wird, egal wie sie handeln, der Martin hat furchtbar, also Rothschild und alle die Leute, da habe ich ihm nur kurz gesagt, Gott wird auch mit Rothschild fertig, oder wie sie alle heißen.
Für mich ist es ein gutes Beispiel mit Saul, dem König. Ja, er war gesalbt, also so ist Israel meiner Meinung nach erwählt, gesalbt worden. Ja. Es ist eine Erwählung, nicht weil Israel so toll ist oder sonst irgendwas, ja. Es ist eine Erwählung, das muss man einfach mal feststellen. Gott hat Israel erwählt. Und David als Neuerwählter, was auch immer er in dem Moment ist, er ist der Neugesalbte, ja, weil Saul versagt hat, kann man zur Frage stellen, wie auch immer, er hat ihn nicht angerührt. Warum hat er nicht angerührt? Weil er immer noch Gesalbter Gottes ist.
Ja. Diese Achtung vor Saul, da können wir von David sehr, sehr viel lernen. Wie wir mit manchen Sachen umgehen, wie wir uns verhalten.
Er hätte die Möglichkeit gehabt, er hätte möglicherweise auch das Recht gehabt, das weiß ich nicht. Ja. Er hätte von sich aus das Recht haben können, er hätte weniger Probleme in Zukunft gehabt, ja, weil Saul war sehr verstört irgendwann mal. Er hat es nicht gemacht. Warum hat er es nicht gemacht? Weil es so heilig für ihn war, was Gott erwählt hat und weil die Erwählung für ihn immer noch gegolten hat.
Er hat ihm gezeigt, dass er in seiner Hand war mit dem Zipfel von seinem Mantel.
Richtig.
Hat ihn aber nicht persönlich angehört.
Und so kann man vielleicht auch die Erwählung Israels sehen. Sie sind mittlerweile im Moment mit den Palästinensern, was dort alles passiert, ist nicht richtig. Ja. Also vieles ist falsch, aber das stört in meinem Verständnis den roten Faden Gottes nicht. Ja. So wie er will. Ich habe mal, der Alexander hat es mal gesagt, es gibt einen muslimischen hohen Gelehrten, Imam, was auch immer, einer von den Großen, der hat gesagt, glaubt ihr eigentlich, dass selbst wenn Israel uns das Land schenken würde, dass wir sie in Ruhe lassen würden? Das hat mir sehr zu denken gegeben. Ja. Er hat es zur Frage gestellt, und aus der Frage geht für mich hervor, dass sie es nicht in Ruhe lassen würden. Sie können nicht, meiner Meinung nach. Ja. Israel muss angefeindet werden. Es wird so kommen, wie es steht. Die werden überall Probleme haben und es ist auch so.
Seht mal, was sie in Gaza, was Israel leistet, indem sie Gaza versorgen und alles, was sie brauchen, einkommen lassen. Das macht aber auf diese Leute, auf die Hamas, keinen Eindruck. Leider noch nicht, bis jetzt noch nicht. Vielleicht wird es mal anders.
Vielleicht, ja.
Ja, was mir da halt Gedanken macht, ist, dass Gott Israel Aufmerksamkeit schenken wird, wenn die Vollzahl der Nationen eingebracht sind. Das muss nicht jetzt schon heute sein. Diese Herzl-Bewegung kann eine Freimaurerbewegung sein, eine politische. Und die größten Widerstände kommen von Juden, von orthodoxen Juden, die diese Bewegung bekämpfen. Und da hat auch mal ein Oberrabbiner gesagt, warum sollen wir das Gericht Gottes nicht annehmen? Warum sollen wir da nicht bis zu Ende gehen, bis Gott kommt und uns Aufmerksamkeit schenkt? Ne? Und damit lehnten sie diese zionistische Bewegung ab.
Ja, es ist nicht alles gut, was da passiert oder in unseren Augen, aber die Botschaft hier, die ich geben will, ist, Gott weiß es. Gott wird es machen. Und das ist das, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren. Gott hat den roten Faden, er hat alles in der Hand und es darf uns doch echt ein Trost sein auch. Ja. Bei allem, was passiert politisch. Wir haben es vorhin gehört, der Zeitlauf der Welt erstickt das Wort. Das soll uns nicht passieren. Das soll auf fruchtbarem Boden wachsen. Ich bringe es jetzt noch ganz kurz zu Ende.
Aber ich habe noch etwas, das kannst du zum Schluss. Ich habe jetzt mal eine Brille. Ja. Kannst du das nochmal vorlesen, was hier ist?
Das kann ich machen. Ja. Genau. Ganz am Ende.
Ja.
Wird immer länger. Was haben wir
denn noch? Kein Problem, ich habe vorhin mit Berlin telefoniert und sie geben uns morgen einen Feiertag, wir können noch treffen.
Also, ich finde es mittlerweile, das mache ich auch selber, nur durch Israel wird das ganze Heil über die ganze Welt kommen. Das heißt, nagelt mich nicht drauf fest, wo es jetzt steht. Es werden 10 Männer kommen und am Rockzipfel eines Israeliten hängen und fragen, führt uns zu Gott, zeigt uns, was Gott will. Ja. 10 Männer heißt viel, ja. Und wir müssen anfangen, ja, also nicht nur wir tun das teilweise schon oder tun das auch gut, das Ganze aus der die Heilige Schrift aus der Sicht der Israeliten zu sehen. Ja. Mit dem Wissen um damalige Traditionen und Worte, das finde ich mittlerweile für mich persönlich extrem wichtig, weil da sehr viele Problematiken entstehen. Aber wir müssen es aus der Errettung, das Heil kommt aus Israel. Das bedeutet nicht nur, dass der Messias aus Israel kommt, sondern Israel selber wird meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Und nur dann kann sich das Wort Gottes so öffnen und erschließen, wie es gemeint ist. Nur dann kann die Hoffnung auf Gottes Reich wieder aufgebaut und aufrechterhalten werden. Gottes Wort vor Menschengebote und Menschentradition. Ganz wichtig für mich geworden. Und es gibt noch viele Vorhersagen, da gibt es Diskussionen darüber, wie viele sind geschehen, wie viele nicht, kann man darüber streiten, ja. Es gibt vieles, was unklar ist, kann man darüber reden, wenn wir die Zeit haben, vielleicht auch nicht, ja. Aber im Gesamtbild betrachtet, da gibt es sicher für mich eine ganz klare Anweisung, in Freiheit, also in Offenheit, verkündigen wir das Ausstehen kommende Reich Gottes. Das war gleich die zentrale Botschaft Jesus, es soll es auch unsere sein, und für mich wird es zu 100% so ablaufen, wie Gott es will. Und jedes einzelne Wort Gottes wird sich erfüllen. Marius?
Wenn ich alttestamentliche Prophezeiungen lese, in Bezug auf das Reich Gottes, was kommt, wie kann ich unterscheiden, ob das tausendjährige Reich oder das neue Jerusalem gemeint ist?
Das ist manchmal nicht ganz klar. Aber was wir vorhin nur als Beispiel gelesen haben mit dem Berg, das ist für mich das himmlische Jerusalem. Ja, also irgendwo war es in Daniel, Jesaja war es, glaube ich. Ja, also es ist schwierig zu lesen, aber es kommt auch nicht mal oft vor, dass wirklich klar darüber gesprochen wird. Also ich habe jetzt nicht viel gefunden. Ja, ich tröste mich damit, dass es einfach die Zeit sein wird, die prophezeit ist, ob es jetzt das tausendjährige Reich ist oder hinten raus. Das wird das Reich kommen. Ja, damit tröste ich mich einfach. Oder hast du jetzt eine Textstelle, wo du sagst, da weißt du es nicht oder so?
Nein, nicht konkret. Es soll uns allgemein einfach zur Gründlichkeit ermutigen, Dinge zu unterscheiden. Es gibt dieses ewige Reich, es gibt das tausendjährige Reich.
Genau.
Es gibt das Evangelium, es gibt das Evangelium des Reiches. Es gibt Israel als irdisches Volk Gottes, es gibt die Gläubigen aus den Nationen. Diese Dinge zu unterscheiden, das hilft uns unheimlich
wichtig im Verständnis. Das stimmt, ja. Genau, das müssen wir beachten. Das ist richtig. Ja. Das darf nicht untergehen. Ja. Das ist gut. Also das ist so meine Verkündigung vom Reich Gottes. Ich bin gleich fertig. Ich wollte jetzt noch eins vorlesen, das ist gerade aus dem Buch noch. Das fand ich beim Durchlesen schön, das ist vom Albert Schweitzer, was man immer von ihm halten mag, weiß ich nicht. Ich fand es toll.
Er war kein Trinitarier.
Ja, das weiß ich. Ja. Er sagt, viele der wichtigsten Aussagen von Jesus findet man in einer Ecke liegen wie explosive Bomben, bei denen man den Zünder entfernt hat. Wir haben Jesus in unserer Zeit eine andere Sprache in den Mund gelegt, als die, die er wirklich gesagt hat. Die Worte Jesus sind verdunkelt worden. Schweitzer war davon überzeugt, dass die Hinweise Jesu auf die Katastrophen und das Ende der Welt den wahren Kern seines Denkens und seiner Botschaft wiedergegeben haben. Und dass die neutestamentlichen Schriften überhaupt keinen Sinn machen, wenn man sie nicht in diesem Licht sieht. Das fand ich extrem bemerkenswert, dass er das geschrieben hat, ob er jetzt trinitarisch oder nicht, er war keiner, aber das zu erkennen damals, ist sehr wichtig.
Ja.
Kann jedem ans Herz legen. Jetzt lese ich das noch vom Luke.
Du hast eine kleine Frage, die ich vorher stellen wollte. Und zwar, du hast vorgelesen, dass Jesus ja gepredigt hat, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen.
Jawohl.
Ich hätte gerne gewusst, was bedeutet dieses nahe herbeigekommen?
Für mich ist es, in Jesus ist es gekommen, er zeigt, wie das Reich Gottes ist. Ja, und wir sollen als Gläubige uns Jesus anschließen, also seinen Weg verfolgen, wie er uns das gezeigt hat. Er ist die Vorschattung meiner Meinung nach auf das Reich Gottes, wie es werden wird. Es wird noch schöner sein, es wird noch perfekter, es wird gerechter sein, als wir es hier sein können.
Also meint das geistige, in Anführungsstrichen, Reich.
Ja.
Das nahe
bei oder, also für mich persönlich ist es das geistige Reich, weil siehst du das Reich Gottes in der Form hier, dass das Lämmlein beim Böcklein oder der Wolf beim Böcklein sitzt und es nicht frisst. Also ich sehe es nicht, selbst sinnbildlich gesprochen. Und
es gibt noch das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in das er uns schon heute versetzt hat. Das ist dieses Reich, das ist ein geistiger Zustand.
Also wir sollen, Maximilian nochmal darauf zu antworten, meiner Meinung nach sollen wir so versuchen zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Er hat uns perfekt gezeigt, er hat uns aufgezeigt, wie das Reich Gottes sein soll, was es beinhaltet, wie gehandelt wird. Ich hatte da auch noch eine Textstelle, das ist, wie es sein soll, Römer 14 ist es. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ja? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist.
Was auch gerne verwendet wird, um sozusagen diese endzeitliche Dimension wegzuwischen und zu sagen, dass das Reich Gottes, dadurch, dass Jesus gesagt hat, dass es nahe ist, das Wort nahe, um damit anzudeuten, dass alles schon eben 70 nach Christi abgeschlossen wird. Ich kann mal Jesaja vorlesen, das war dann 800 Jahre vorher. Jesaja 13,6: Heult, denn nahe ist der Tag Jahwes. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Das Reich Gottes ist immer nah. So. Und das hat eh nichts damit zu tun, was andere dann sagen, dass sie dann an die ausdrücken wollen, ja, Jesus kommt jetzt sofort wieder. Die haben es aber falsch verstanden. Das Reich Gottes ist immer nah.
Ja, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, das habe ich vorhin vergessen. Es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, Petrus bekommt die Schlüssel des Himmelsreichs. Ja, das wird in der katholischen Kirche schön bildlich dargestellt. Ja, sitzt vom Tor und wacht drüber, wer reinkommt und nicht. Oder vielleicht auch das Wetter, ja, wie man es auch sagen will. Für mich bedeutet es, dass er Petrus alles mitgegeben hat, was das Himmelreich bedeutet. Und dass es die Schlüssel dazu sind, einzutreten. Wie Jesus war. Er hat Petrus sehr viel offengelegt. Er war auch einer der Jünger, den er immer mitgenommen hat. Ja, zu allem. Was ist die Bedeutung für mich? Das kann man anders deuten, wenn man mag. Aber ja. Jetzt sehe ich noch ganz schön das von Blut vorne damit fertig. Dann belästige ich euch nicht länger. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn es von Blut kommt, ist es meistens ganz gut.
Dieses Mal.
Also nur den unteren Teil.
Auch das obere.
Auch das obere. Ja,
das ist verständlich.
Bis zum Äußersten ist die Überschrift. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das ist 5. Mose 6, 4 bis 9. Ich, das ist jetzt ein Text dazu, ich, Josel, Sohn des Josel Rakover von Tarnopol, ein Nacheiferer des Gerer Rabbi und Nachkomme der großen Tzadikim aus den Familien Rakover und Weißen, schreibe diese Zeilen, während das Warschauer Ghetto in Flammen steht.
Also es war in einer Flasche drin, hat man gefunden, diesen Text.
Ich kann dich nicht loben für die Taten, die du duldest. Ich segne aber und lobe dich für deine schreckliche Größe, die gewaltig sein muss. Wenn selbst das, was jetzt geschieht, auf dich keinen Eindruck macht. Und eben weil du so groß bist und ich so klein, bitte ich warne dich um deines Namens willen. Höre auf, deine Größe zu beweisen, indem du die Unglücklichen schlägst. Es wird dir nicht gelingen. Du kannst mich schlagen, mir das Beste und Teuerste nehmen, das ich auf der Welt habe. Du kannst mich zu Tode peinigen. Ich werde immer an dich glauben. Ich werde dich immer lieben, dir selber zum Trotz. Und das sind meine letzten Worte an dich, mein zorniger Gott. Es wird dir nicht gelingen. Du hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube, damit ich an dir verzweifle. Ich aber sterbe, wie ich gelebt habe. Im felsenfesten Glauben an dich. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einig und einzig. Ja, da steht es in der Flasche im Warschauer Ghetto, wo du das gefunden hast. Und damit schließe ich. Dankeschön fürs Zuhören.